Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Heuchtkötter. Heute begrüße ich meinen Gast Marc Steele, Geschäftsführer bei Busch & Kunz. Herzlich willkommen.
Hallo Lea, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, vielleicht erzählst du mal kurz, was eigentlich deine Aufgabe bzw. was du machst bei Busch & Kunz und wie du dazu gekommen bist.
Vielleicht fange ich mal ganz kurz an, wer Busch & Kunz eigentlich ist. Busch & Kunz ist ein Unternehmen, also wir sind ein metallverarbeitendes Unternehmen, haben den Hauptsitz im Siegerland, genauer gesagt in Burbach, haben aber auch ein zweites Werk, Produktionsstandort in Deutschland, in Torgelow, das liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Metallverarbeitend, ganz konkret heißt das, wir produzieren Rohrverbindungsteile, nennt man auch Fittings, hauptsächlich für den europäischen Markt. Und die Einsatzgebiete ist der ganz klassische industrielle Anlagen, Rohr- und Anlagenbau. Und bedienen wir hauptsächlich unsere europäischen Kunden, wobei 60% Deutschland ist und 40% das europäische Ausland. Das ist Busch & Kunz. Das Unternehmen wird 50 Jahre alt. Natürlich bin ich jetzt nicht seit 50 Jahren bei Busch & Kunz. Ich bin mit meinen beiden Geschwistern seit über 15 Jahren Gesellschafter bei Busch & Kunz. Also wir sind ein ganz klassisches familiengeführtes Unternehmen seit über 40 Jahren. Und meine beiden Geschwister und ich haben vor über 6 Jahren die verbleibenden Anteile aus der Familie alleine übernommen. Also das heißt immer noch in der Familie, allerdings jetzt nur noch meine beiden Geschwister und ich. Ich selber von Haus aus eigentlich Diplom-Kaufmann, habe 17 Jahre lang in einer ganz anderen Welt gelebt. Ich war bei einem amerikanischen Großkonzern, konnte dort unheimlich viel lernen, Eindrücke sammeln, hatte auch die Gelegenheit, mal im Ausland zu leben und zu arbeiten für das Unternehmen. Und die ganz klassische Frage jetzt bei uns stand an, dass wir einen hervorragenden Geschäftsführer hatten und immer noch haben, wo natürlich irgendwann mal die Nachfolgeregelung gelöst werden musste. Und da habe ich mich letztendlich dazu entschlossen, meine bisherige Karriere zu beenden und in das Unternehmen nicht nur als Gesellschafter, sondern dann auch als Geschäftsführer einzutreten. Das mache ich jetzt ziemlich genau auf den Tag genau 5 Jahre und muss ehrlich sagen, habe den Schritt nie bereut.
Das ist ja schon mal eine schöne Aussage. Jetzt hast du ja schon ein bisschen beschrieben, ihr seid ja so ein klassisches mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen. Wir haben ja kurz uns mal vor ein paar Wochen hier draußen auf der Terrasse getroffen und ein bisschen gesprochen. Und da hast du mir ja so sinngemäß erzählt, der Fachkräftemangel ist eigentlich gar kein Thema für euch. Weil ihr das Thema eigentlich mit dem Thema Unternehmenskultur, mit dem Thema Relevanz in Verbindung bringt und da eigentlich keine Problematik drin habt oder keine größere habt.
Also ich würde vielleicht nicht ganz so breitbeinig auftreten. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass es schwieriger wird, um die richtigen Talente zu werben. Was mich aber immer überrascht, ist auch im Austausch mit anderen Unternehmern, dass man oftmals nur den Mangel diskutiert, aber wenn man mal darüber spricht, was man als Unternehmer oder als Unternehmen eigentlich tut oder bereit ist zu tun, um Fachkräfte nicht nur zu binden, sondern auch anzuziehen, dann kriegt man häufig nicht so viele Aussagen. Also das liegt auch vielleicht nicht zu 100%, aber zu 60-70% auch in der eigenen Hand. Welche Relevanz habe ich als Unternehmen, als Arbeitgeber für Mitarbeiter, für zukünftige Mitarbeiter? Welche Relevanz habe ich für meine Kunden, meine Lieferanten und letztendlich auch die Region, in der ich arbeite? Und wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, dann muss ich mich ernsthaft fragen, warum sollte ich eigentlich attraktiv sein für zukünftige Fachkräfte? Und deswegen ist das immer eine Frage, die mich immer etwas umgetrieben hat. Und vielleicht deswegen oder vielleicht mitunter ein Grund, ich habe alle Stellen besetzt. Ich habe auch die Stellen, die ich dieses Jahr zu besetzen hatte, ob das im mittleren Management war oder auch selbst in der Produktion war, alle gefunden. Und das große magische Zauberwort ist eigentlich die Mitarbeiterwerbung. Das heißt, dass ich viele Talente herangetragen bekommen habe durch Mitarbeiter. Und das ist die stärkste Form eigentlich der Bewerbung, weil nämlich ein Mitarbeiter einen persönlichen Eindruck geben kann. Wofür steht das Unternehmen? Wie ticken die? wie verhalten die sich, wie ist auch vielleicht die Bezahlung, wie ist das Ganze drumherum. Und das ist ja etwas, was man in der klassischen Bewerbung oder Anzeige, ob man das nun klassisch in Printmedien macht oder Social Media, ist ja etwas, was ich ja so nicht transportieren kann. Vielleicht auch ein Grund, aber das geht nur dann, wenn man sich natürlich mal Gedanken macht, was ist die Relevanz und viel wichtiger in diesem Gesamtkontext, welche Unternehmenskultur wird eigentlich in dem Unternehmen gelebt? Ja, und das sind für mich so Schlüsselerlebnisse oder Schlüsselfragen, die mich eben umtreiben.
Und wie hast du das oder wie bist du das Thema angegangen? Irgendwann mal, gehe ich mal davon aus, hast du das ja vielleicht auf deine Agenda genommen, als du gestartet bist oder vielleicht weitergetrieben? Oder ist das schon vorher in eurem Unternehmen so verankert gewesen, dass die Kultur so stark war und die Relevanz allen so klar war? Oder wo war der Start und wie war der Weg dahinter?
Ist eigentlich ganz spannend. Also letztendlich ist immer, wenn man anfängt, über Unternehmenskultur zu reden, dann klingt das für den ein oder anderen zahlengetriebenen Manager immer so wie so ein Fluffy-Thema. Ja, es ist nice to have. Ja, ist alles schön und gut. Am Ende des Tages ist für mich ein Unternehmen kein abstraktes Konstrukt, wo ich irgendwas reinwerfe und da kommt dann irgendwie magischerweise irgendwas raus. Sondern das sind Menschen, die zusammenarbeiten und die irgendwas produzieren, irgendwas erarbeiten, irgendeine Lösung schaffen. Und da ist für mich das Spannende eben, man weiß sicherlich das, was man tut, das weiß der Einzelne ganz, ganz gut. Ja, und das ist dann auch gar nicht so schwer. Das, wie man etwas tut, ja, also wie wir eine Lösung herbeiführen, wie wir bei Problemen, bei Konflikten miteinander umgehen, wie wir uns sehen, wie wir miteinander uns gegenseitig gegenüber verhalten, das ist eben ganz stark verankert in der Unternehmenskultur. Und dieses Wie kann man eben nicht außen vor lassen. Ich habe das in einem Großkonzern gelernt, der sehr stark kulturgetrieben war. Und das ist dann schon beeindruckend, dass es nicht nur leere Floskeln sind, die irgendwo mal an die Wand geklebt werden, sondern man in der Art und Weise, wie Führungskräfte führen, der Art und Weise, wie man Kunden gegenüber auftritt, ganz stark verankert ist in der jeweiligen Kultur. Man erlebt auch manchmal die Negativbeispiele, dass oftmals, wenn Unternehmen gekauft werden, die zahlenmäßig auf dem Blatt Papier passt das hervorragend, komplementär, das ist eine Ergänzung fürs Produktportfolio, passt sicherlich auch in die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Wenn aber beide Unternehmen eine völlig unterschiedliche Kultur haben und plötzlich miteinander arbeiten müssen, man plötzlich feststellt in der Realität, dass auf dem Papier eigentlich alles so wunderbar funktioniert hat. Jetzt kommt die Komponente Mensch hinzu und irgendwie kriegen wir gar nicht die Ergebnisse, die wir doch alle projiziert haben oder alle ausgerechnet haben. Da merkt man oder da habe ich damals auch schon festgestellt, wie wichtig dieses Thema Kultur ist. Wenn man das vernachlässigt, braucht man sich nicht wundern, dass auch wenn man fähige Mitarbeiter hat, am Ende des Tages nicht die Leistung, nicht das Ergebnis rauskommt, was man sich wünscht und viel wichtiger, nicht die Mitarbeiter gewinnt und hält, die wichtig sind für diese Leistung.
Und was bedeutet das konkret? Also welche Steps habt ihr gemacht, um das Thema vielleicht wirklich nachhaltig zu verankern bei euch?
Also erstens mal ist das ein laufender Prozess. Und das ist hängt nicht an mir, dass ich der große Markenguru bin, der jetzt zu Busch und Kunst gekommen ist, sondern ich hatte einen ganz tollen Vorteil. Ich bin ja ganz mit frischen Augen reingekommen. Ich habe eine andere Erfahrung gemacht, auch witzige erste Erfahrung gemacht, dass mich Mitarbeiter gefragt haben, warum? Weil die gesagt haben, du hast doch so eine tolle Aufgabe in so einem großen Unternehmen, wieso jetzt in ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen reinzugehen? Also ich hatte die Möglichkeit, einfach mal völlig wertneutral zu beobachten. Da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, dass glücklicherweise in der ersten Woche, wie ich angefangen hatte, war eine große Kundenveranstaltung. Und da kam ein Geschäftsführer eines langjährigen Kunden auf mich zu und sagte mir, du Marc, Busch und Kunst ist eine Perle. Und da habe ich gedacht, ja, also ein Start in eine neue Aufgabe in einem Unternehmen, wo man selber noch Gesellschafter ist, so eine Aussage zu kriegen, das ist ja erstmal schon mal gut. Und in weiteren Kundengesprächen habe ich festgestellt, dass Kunden ein sehr genaues Bild von uns hatten. Und zwar nicht die Produkte, die kannten sie. Die sind auch normiert, also da kann man nicht den Kreis neu erfinden, sondern uns in drei Stichworten ganz klar beschreiben konnten. wenn ich langjährige Mitarbeiter gefragt habe und gesagt habe, wer sind wir eigentlich? Wofür stehen wir? Da kamen Aussagen, ja, 1974 gegründet, Siegerland und wir produzieren Schweißfittings. Stimmt alles. Also ist viel über das Was erzählt worden, aber nicht das Wie. Und die dritte Beobachtung, vielleicht auch getrieben in meiner bisherigen Art und Weise, sicherlich auch ein bisschen intrinsisch motiviert, ich möchte auch Spaß haben bei der Arbeit, habe ich beobachtet, dass es so ein bisschen verstaubt war, die Art und Weise. Also in allen Ehren, jede Generation, jede Dekade hat ihre Berechtigung. Aber dass ich gedacht habe, ist es wirklich so wichtig, dass man Punkt 8 Uhr da ist? Oder ist es auch in Ordnung, ich übertreibe jetzt, wenn die Mutter, die Mitarbeiterin, die Kinder noch in die Kita fährt, um 7:45 oder 8:30 da ist. Ja, also der erste Schritt war, dass wir Vertrauensarbeitszeit eingeführt haben. Und zwar nicht, weil ich Geschenke verteile oder eine fluffy Atmosphäre haben möchte, sondern ich gesagt habe, es muss eine Atmosphäre sein, wo sich Talente und Potenziale entwickeln können. Also da sind so ein paar erste Beobachtungen gewesen, wo ich gedacht habe, da ist vielleicht eine gute Gelegenheit, dass wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, was ist denn unsere Vision, Mission, der Zweck und was sind unsere Werte? Wenn unsere Kunden es wesentlich besser können, dann sollte man mal anfangen, das mal für uns definieren, dass das nicht eben etwas ist, was ein Geschäftsführer oder Gesellschafter vorgibt, sondern etwas, was wir in der Erfahrung von 50 Jahren Unternehmensgeschichte uns angeeignet haben, mal zu konkretisieren.
Wie ist das denn bei den Mitarbeitern angekommen? Konnten die das annehmen oder gab es da auch erstmal Diskussionen oder auch dann wieder Fragen aller, haben wir ja noch nie, also haben wir immer schon so gemacht, brauchen wir nicht?
Also an und für sich ist das ein klassisches Change Management Projekt. Wie man es klassischerweise hat, man hat die Early Adopters, das sind die, die dann begeistert sind und mitziehen. Dann sind ungefähr die 80%, die ziehen dann mit, weil sie sagen, ja, macht ja irgendwo Sinn, aber ich mache das auch, weil die anderen das machen. Und dann gibt es da sicherlich auch die 10-20%, die sagen, Moment, ist das wirklich so schlau? Ist das so smart? Und ich habe so ein paar Prinzipien, die für mich selber entwickelt, weil ich sie selber auch erfahren habe. Wenn in der Vergangenheit alles gut war, wir stehen heute da aufgrund der Vergangenheit. Und das, was in der Vergangenheit geschehen ist, ist auch alles berechtigt. Aber nur weil es in der Vergangenheit funktioniert hat, heißt nicht, dass es automatisch auch in der Zukunft funktioniert. Und witzigerweise hatten viele Mitarbeiter viel mehr ein statisches Verständnis, wie wir als Unternehmen ticken. Und habe denen gesagt, schaut euch mal in die Produktion an. Was hat sich die letzten 20 Jahre getan? Wie viel Automatisierung haben wir eingeführt? Wie viele neue Technologien haben wir eingeführt? Wie viele neue Prozesse? Wir haben die Digitalisierung bei uns umgesetzt mit komplett paperless, einem paperless Office. Und da habe ich gesagt, und dann sagt ihr mir, das ist alles immer das Gleiche gewesen. Das heißt, da war so viel Veränderung, aber die Veränderung ist nicht wahrgenommen worden. Und deswegen habe ich ursprünglich mal angefangen gehabt mit einem Startup, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, wie kriegt man die Mitarbeiter so angestoßen, in diesem Lernprozess sich auch zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten, dass wir auch mal ein bisschen dieses Abteilungsdenken durchbrechen. Und das war schon mal ein guter Anstoß, weil ich festgestellt habe, wer ist bereit, wer ist nicht bereit. Was mir da gefehlt hat, war natürlich, wie formulieren wir jetzt nun unsere Vision oder Mission? Und mir war ganz klar, ich kann es nie, also ich kann was schreiben, ob das dann getragen wird, ja, ob das in den Kontext passt, ist eine andere Sache. Da habe ich mir natürlich erstmal einen guten Partner gesucht. Das ist in dem Fall die WCG gewesen, die mir geholfen hat, das gemeinsam kollaborativ diese Vision zu entwickeln, aber auch ganz wichtig, zusammen mit der WCG, dass die mit meinen Mitarbeitern sich zusammengesetzt hat und mal gesagt hat, wofür stehen wir eigentlich und wofür sollten wir eigentlich stehen, also das Thema Werte. Und da muss auch ich als Geschäftsführer einfach das hinnehmen, größtenteils, was auch an Feedback kommt, weil es wichtig ist, dass alles, was wir arbeiten, von der Organisation getragen wird. Das heißt, A, Partner suchen, B, sich Zeit nehmen, C, auch bereit sein, dass es auch die Rückschritte gibt. Und ja, ich liebe Veränderung, aber nicht der Veränderung willen, sondern eben, wenn ich weiß, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen wollen und werden, aber weiß auch, dass es manchmal ein bisschen länger dauert, als es ist.
Wie ist denn, wir haben ja auch schon mal kurz darüber gesprochen, was sagst du den vielleicht, ja, Gegnern ist jetzt das falsche Wort, aber denen, die eben sagen, naja, also Kultur und das Ganze, das ist ja immer so, das geht ja immer in die Richtung Ponyhof und alle sollen sich nur wohlfühlen und das ist ja eigentlich alles Quatsch.
Das ist ganz witzig. Das sind eigentlich diejenigen, die überhaupt keine Veränderung wollen. Das sind eigentlich dann eben nicht die Early Adopters, sondern das sind die Resistance. Egal was, welches Veränderungsprojekt man macht. Also mir ging es nie darum, sondern von meinen inneren Werten sind zwei Sachen. Ist mir eine Sache ist wichtig, ist Respekt und zweitens ist Gerechtigkeit. Wir haben damals 2019 oder Anfang 2020 erste Modelle entwickelt, wo ich gesagt habe, wegen Homeoffice-Möglichkeiten, weil immer mal wieder was dazwischen kam. Also ich bin da relativ ökonomisch getrieben. Wenn mir Mitarbeiter Urlaub anmelden, ja, weil sie jetzt zum Arzt müssen, könnten aber arbeiten, wenn sie von zu Hause aus mal eine Stunde weg sind, also dann ist mir lieber, dass sie arbeiten, als dass sie Urlaub nehmen. Erstens. Dann haben wir halt damals Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet, eben für die Mitarbeiter, wo das in Frage kam, mit eigener Hardware. Nicht, weil ich da auch wieder großzügig bin, sondern es geht um IT-Sicherheit. Ich wollte sicherstellen, dass mit den Arbeitsmitteln, mit denen die arbeiten, dass das eben meine IT-Sicherheits-Guidelines eben auch erfüllt. Was passiert? Dann kommt Corona. Plötzlich ist man vorbereitet. Und das, was ein Ding der Unmöglichkeit war, wie zu Hause zu arbeiten, dann kann ich doch die Mitarbeiter nicht kontrollieren. Ja, also das ist für mich die dümmste Aussage, die es gibt. Plötzlich läuft der Laden. Ich habe da nicht das Problem gehabt, dass wir andere Unternehmen verzweifelt versucht haben, selbst für 4.000-5.000 Euro irgendwie noch einen günstigen Laptop zu kriegen, weil nämlich keiner mehr da war, sondern meine Mitarbeiter konnten von zu Hause aus arbeiten. Der Betriebsablauf war vollkommen ungestört. Und das Wichtige ist, dass wenn ich meinen Mitarbeitern nicht vertraue, dann spielt das gar keine Rolle, wo die arbeiten. Als wenn jemand, der im Office ist, kontrolliert werden würde. Oder kontrolliert werden muss. Wenn das der Fall ist, bin ich entweder der falsche Vorgesetzte oder ist der falsche Mitarbeiter. Also das sind viele Dinge, die für mich rein pragmatisch waren, die dann manchmal unglücklich in der Situation, dass wir eine pandemische Situation hatten, sich dann eben auch ausgespielt haben. Und das, was ich bei anderen Unternehmen, auch Partnern, Lieferanten erlebt habe, gedacht habe, ich weiß gar nicht, warum die sich den Stress machen. Ich will doch nur, dass der Laden läuft, effizient läuft, effektiv läuft. Und wenn dieses Maß an Gerechtigkeit und Respekt eingehalten wird, wo ich sage, dass auch solche Regelungen nicht dazu einladen dürfen, dass jeder im Prinzip nur noch tut, was er will. Das ist das andere Extrem. Und das gibt es auch bei uns nicht. Das ist eine ganz klare Maßgabe. Wenn im Team sprechen die sich ab, wenn das da funktioniert, super. Greife nicht ein. Und ich habe denen auch gesagt, wenn ihr es nicht im Team hinbekommt, dann werde ich die Regeln machen. Also ihr habt die Wahl. Das heißt, es ist immer eine gute Balance zu finden. Das bedeutet aber nicht, wenn man zum Beispiel das Thema Homeoffice hat, dass man jetzt hier plötzlich einen fluffy Ponyhof hat, nur weil man jetzt Neuerungen einführt. Für mich war das alles, der Betriebsablauf muss gewährleistet sein. Und wenn das dadurch erreicht wird, so what? Bin ich offen gegenüber neuen Wegen, wenn das Ziel erreicht wird?
Ist es denn so, dass du tatsächlich messbar merkst, dass eben sich da eine positive Entwicklung in dem Sinn kulturellen Themen ergeben haben? Klar, wenn du sagst, okay, du hast alle Stellen besetzt, ist das ja schon mal, würde ich mal sagen, ein wichtiger Punkt. Aber gibt es noch weitere Kriterien, woran du das festmachen kannst?
Ich habe mich interessanterweise mit einem anderen Unternehmer unterhalten, sitzt in einer anderen Region, also nicht Siegerland. Auch eine sehr attraktive Region und der hat ein Problem, ist auch ein ganz, ganz tolles Unternehmen. Ich würde mal sagen, kulturell ähnlich wie unseres. Und da haben wir uns drüber unterhalten, dass die eine höhere Fluktuation haben. In den 5 Jahren, gut, wir sind klein, wir haben circa 110 Mitarbeiter, wovon 85 produktiv, also gewerbliche Mitarbeiter sind. In den letzten 5 Jahren hat nur ein Mitarbeiter gekündigt. Aber aus Gründen, die ich persönlich total nachvollziehend finde, hat einen Job gefunden, musste nicht mehr 35 Kilometer bis zu uns fahren, sondern nur noch 5 Kilometer. Der andere Unternehmer berichtete mir von einer hohen Fluktuation. Und dann geht ja oftmals so diese Diskussion rum, wir haben doch jetzt schon E-Bike, wir haben doch jetzt schon den Obstkorb, wir haben jetzt auch was für die Kantine besorgt. Und da habe ich, das ist für mich nicht nachhaltig. Benefits sind wichtig, wenn sie gut eingesetzt werden. Aber das 4., 5. Benefit ist nächste Woche schon vergessen. Sondern eben, was kann ich denn dazu beitragen, dass die Mitarbeiter für sich persönlich Erfolg spüren. Also es gibt so für mich die Aussage, provokativ, für mich sind nicht glückliche Mitarbeiter wichtig, sondern erfolgreiche. Weil nur ein erfolgreicher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin langfristig, nachhaltig glücklich sein kann in dem, was sie oder er an dem Arbeitsplatz eben tut. Und das sind so Themen über die Kultur getrieben, dass wir als ganz konkretes Beispiel in der Produktion die Shopfloor-Methodik eingeführt haben. Das ist jetzt auch keine Erfindung von uns, machen viele, viele Unternehmen. Warum haben wir das gemacht? Nicht, weil es fancy ist oder weil das ein Hot Topic bei vielen Unternehmen ist, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass der Mitarbeiter, der an einer unserer IAU-Pressen zum Beispiel tagtäglich arbeitet, am besten einschätzen kann, was ihn abhält, mehr zu produzieren oder was ihn hindert in seiner täglichen Arbeit. Und in dem Shopfloor-Methodik war weniger wichtig, ob man das digitalisiert, sondern dass tagtäglich das Feedback eingeholt wird, dass das, was abgestellt werden muss, über sogenannte T-Karten, also Maßnahmenkarten, nicht nur dokumentiert wird, sondern auch abgearbeitet wird. Was passiert? Das, was die Mitarbeiter häufig, was man noch oder häufig hört, das sage ich schon seit Jahren, aber ändert sich ja nichts, hört mir ja keiner zu. Plötzlich wird zugehört, plötzlich ändert sich was und plötzlich merken die Mitarbeiter, es geht ja voran. Und das hat viel mehr, also ist viel nachhaltiger für Mitarbeiterzufriedenheit als, sagen wir mal, der fünfte Obstkorb oder jetzt plötzlich ein Gemüsekorb, den man jetzt reichen möchte. Also deswegen, wenn ich es quantitativ festlegen möchte, erstens mal habe ich viele Rentner, also angehende Rentner, bei mir gehabt, die auch länger gearbeitet haben. Nicht, weil sie es mussten, sondern weil wir im offenen Gespräch ich ihnen das angeboten habe und viele das auch gemacht haben. Und das war wunderbar in der Nachfolgeregelung. Dann konnten die junge Generation mit neuen Ideen, aber auch lernen von der Erfahrung der langjährigen Mitarbeiter. Also das war in vielen Bereichen ein sehr smoother Übergang. Zweitens habe ich viele junge Talente gewonnen und auch halten können. Und die Fluktuation ist sehr, sehr gering. Wir haben einen sehr, sehr hohen Betriebsfrieden. Auch wenn ich Sachen in den letzten 5 Jahren gemacht habe, die wahrscheinlich an den Säulen gewisser Arbeitnehmervertreter wahrscheinlich rütteln würde. Aber weil die verstanden haben, dass ich das nicht meiner wegen mache oder des Unternehmens wegen, sondern dass ich grundsätzlich das für alle zusammen mache und was die Idee dahinter ist und mit welchen Werten das eigentlich getragen wird.
Das klingt auf jeden Fall super spannend. Was ist denn so deine, was ist denn tatsächlich so deine persönliche Zukunftsvision oder das, wo du sagst, okay, das sind jetzt so die nächsten Steps für mich, da will ich hin. Das ist, ja, da geht's weiter lang.
Weil die Grundmotivation ist, mich hat mein Freund mal gefragt, der Personalleiter in einem großen Unternehmen im Düsseldorf-Kölner Raum ist und sagt, hast du nicht Befürchtung, dass der eine oder andere Mitarbeiter mal nach Hamburg möchte oder nach Berlin oder München? Und dann habe ich ihm gesagt, zumindest so wie ich die Menschen, meine Mitarbeiter einschätze, ist für mich die Herausforderung, dass es im Siegerland viele große namhafte Unternehmen gibt, auch viele Global Champions und Hidden Champions gibt. Und dann habe ich gesagt, meine Herausforderung ist nicht die, ob die nach München, nach Hamburg oder Berlin wollen, sondern die gehen im Industriegebiet eine Straße weiter oder zur nächsten Adresse, weil da das größere Unternehmen ist. Also da treibt mich die Frage um, welche Relevanz habe ich für meine Mitarbeiter, dass die, wenn die am Wochenende mit ihren Freundinnen oder Freunden zusammensitzen, sagen eben, das ist der Grund, warum sie bei uns arbeiten. Und dass dann vielleicht Freunde, Bekannte sagen, wow, das kann ich so von meinem Arbeitgeber eben nicht sagen. Also das treibt mich um, wie wir uns dann absetzen gegenüber wesentlich größeren Unternehmen und dass ich da eine Antwort finde und ein Angebot habe. Und wie gesagt, hat nichts mit Ponyhof zu tun, sondern eben, welche Entfaltungsmöglichkeiten, wie viel Vertrauen kann ich Mitarbeitern schenken, die diesen Weg mitgehen und sehen, dass sie vielleicht mit 21 Jahren, das habe ich das konkrete Beispiel, bei mir den Einkauf leitet. Nicht, weil ich keine andere Option hatte, sondern weil die Mitarbeiterin einfach hervorragend ist. Ja, und wir gemeinsam vertrauensvoll zusammenarbeiten Und das sind für mich schöne Geschichten. Also das ist das, was mich persönlich motiviert, wenn man dieses Thema Unternehmenskultur angeht, dass man Mitarbeiter erlebt, wo man vermutet, dass da Potenzial ist. Und sobald man mal die ersten Lagen an Staub aufwirbelt, die ersten Wände einreißt in dem Abteilungsdenken, plötzlich sieht, was sich daraus eigentlich entwickelt. Und meine Vision ist eigentlich die, ganz klar, dass ich bin letztendlich für alles verantwortlich. Aber je mehr Entscheidungen, je mehr Lösungen erbracht werden können von meinen Mitarbeitern, wieder intrinsisch motiviert, desto leichter ist mein Leben. Ja? Also ich glaube, die Zeit des Generaldirektors, der jede Entscheidung treffen muss, weil er letztendlich das letzte Wort hat, weil er es am besten weiß. Die Zeiten sind vorbei, weil das sind die Zeiten einfach viel zu komplex.
Ja, schön, dass du das sagst. Das wäre nämlich tatsächlich noch ein bisschen meine Frage gewesen, was du glaubst, wie hoch dein Anteil oder dein, also welchen Anteil du praktisch in diesem ganzen, dieser ganzen Spiel praktisch spielst. Und ich höre jetzt so ein bisschen daraus, aktuell noch einen hohen, aber tendenziell hoffentlich einen etwas kleineren immer mehr.
Ich glaube, meine Aufgabe ist zu entdecken, wo vielleicht Schwachstellen sind und dagegen zu steuern. Ich bin nichts ohne meine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Wo meine Rolle ganz wichtig ist, ist die des Vorbilds. Das heißt, ich kann nichts von meinen Mitarbeitern erwarten, was ich nicht selber bereit bin vorzuleben. Zweitens, ich muss viel mehr Geduld aufbringen als vielleicht der eine oder andere Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, weil ich weiß, jede Veränderung dauert einfach. Ja, auch wenn ich es gerne hätte, dass das von heute auf morgen erledigt ist, das Thema. Ich kann eine Anekdote erzählen, da haben wir die Vertrauensarbeitszeit eingeführt, ja. Und trotzdem, ich war morgens im Büro einfach mal als Test. Punkt 8 Uhr fing das Gewusel an und dann kamen die reingerannt, ja. So nach dem Motto, bin ich auch nicht zu spät. Das habe ich mir 2 Wochen angeschaut und habe die gefragt, wieso sie gestresst sind, ja. Und das konnten sie selber nicht beantworten, weil sie vielleicht auch der Situation nicht ganz getraut haben. Das heißt, Das dritte Element, auch Vertrauen, seinen Mitarbeitern Vertrauen. Ja, und Vertrauen heißt auch mal Fehler zu machen und aus den Fehlern zu lernen. Und wenn das passiert, also ich arbeite auf eine Situation hinaus, dass mein Alltag wesentlich leichter sein wird, weil meine Aufgabe eben nicht das Kleinteilige ist, sondern ich muss mir Gedanken machen eben über das Morgen und Übermorgen, wo ich mit dem Unternehmen, mit den Kunden, mit unserer Unternehmensstrategie hin möchte. Und da kann ich mich nicht damit beschäftigen, wann der Mitarbeiter anfängt, ob er heute im Homeoffice oder nicht im Homeoffice arbeitet. Also deswegen, das ist so mein Invest in den letzten Jahren gewesen und vielleicht auch für mich ganz persönlich, es macht mir auch mehr Spaß. Ja, also wenn es eine Art und Weise geht, die mir Spaß macht und alle mitziehen, dann warum schwer machen, wenn es auch einfach geht?
Das stimmt. Eigentlich ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für diesen wirklich super spannenden Einblick in deine Welt, sage ich mal. Und ja, wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Creating Relevance.